Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute hier zum dritten Mal in diesem Podcast Professor Martin Doppelbauer. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Für alle, die Sie bisher noch nicht gesehen oder gehört haben, Sie sind Professor beim Elektrotechnischen Institut des KIT und haben dort eine Professur für hybridelektrische Fahrzeuge inne. Ja, liebes Publikum, wir haben vor kurzem mit dem E-Lkw-Fahrer Tobias Wagner, der auch einen ganz tollen YouTube-Kanal betreibt, gesprochen hier auf diesem Kanal und das hat sehr, sehr großes Interesse hervorgerufen. Gleichzeitig haben natürlich auch diese Folgen mit Ihnen, Herr Doppelbauer, sehr großes Interesse gebracht und sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen und da haben wir uns gedacht, wir verheiraten diese beiden Themen mal und sprechen heute über E-Motoren und E-LKWs. Ja, erste Frage, gibt es denn da besonders große Unterschiede zwischen den E-Motoren in E-LKWs und E-Autos?
Also vom Funktionsprinzip natürlich erstmal gar nicht. Es gibt auch bei E-LKWs die typischen Permanentmagnetsynchronmaschinen. Das sind also Maschinen, bei denen ja den Stator, das ist so ein Zylinder, außenrum mit Spulen, mit Strom ein drehendes Magnetfeld erzeugt und im Inneren ist dann ein solider Stahlzylinder und da sind Permanentmagnete drin und die krallen sich sozusagen an dem Magnetfeld fest und die drehen sich dann. Das ist die typische Bauform, die man auch in LKWs fast ausschließlich findet. Und dann gibt es noch die beiden anderen Bauformen, die elektrisch erregte Synchronmaschine. Dabei setzt man statt Permanentmagneten im Rotor dann Spulen ein. Kenne ich tatsächlich im LKW überhaupt nicht. Ist auch im PKW-Bereich ein bisschen weniger verbreitet, ein bisschen exotisch. Und es gibt natürlich die Asynchronmaschine, bei der man im Rotor auch keine Magnete hat, aber dafür Kupferstäbe oder Aluminiumstäbe, müssen wir jetzt im Detail nicht drauf eingehen, glaube ich. Auch das ist im LKW-Bereich aber ganz, ganz, ganz selten. Ich kenne es tatsächlich auch überhaupt nicht. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied bei der Auslegung, bei der Performance dieser Antriebe. Natürlich zunächst mal ganz klar, der LKW braucht viel mehr Leistung. Beim PKW sprechen wir da, je nachdem, wie ambitioniert der Käufer, die Käuferin ist, von einigen 100 Kilowatt. Beim LKW geht das dann so bei 250 Kilowatt mal irgendwie los. Und das kann durchaus dann Richtung 300, 400, 500 Kilowatt und in Ausnahmefällen sicher auch noch höher gehen. Das ist mal ein Unterschied. Und ein zweiter großer Unterschied ist die Auslegung bezüglich Spitzen- und Dauerleistung. Wenn ich einen PKW habe, dann fahre ich ja nicht die ganze Zeit, üblicherweise, wie so ein Irrer mit Höchstgeschwindigkeiten bergauf. Das heißt, die Dauerleistung, die der Motor machen muss, ist viel niedriger als die Spitzenleistung, die er dann beim Beschleunigen für ein paar Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden äußerstenfalls mal zur Verfügung stellt. Und so sind die Motoren auch ausgelegt. So ist auch das Kühlsystem ausgelegt. Das Kühlsystem ist für die Dauerleistung ausgelegt. Das ist übrigens auch die Leistung, die im Fahrzeugschein steht. Und unter uns auch die Leistung, für die man die Versicherung bezahlt. Und die Spitzenleistung ist dann doppelt, dreimal höher. Beim LKW ist das anders. Beim LKW ist die Höchstgeschwindigkeit ja sowieso festgelegt, gesetzlich. Und viel mehr können die Motoren auch nicht. Sag mal 100, 110 Kilometer pro Stunde, das ist das Maximum. Und beim LKW habe ich natürlich schon die Situation, wenn ich dann richtig voll beladen dann irgendwie die Geislinger Steige hochfahre Richtung Ulm, da habe ich mal eine halbe Stunde lang Volllast. Und das bedeutet, dass der Motor diese volle Leistung tatsächlich auch weitgehend dauerhaft können muss. Und das muss das Kühlsystem auch entsprechend umsetzen. Und das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied.
Jetzt haben wir passend dazu eine Frage von Alexander E., die hat uns per E-Mail erreicht. Er schreibt, Professor Doppelbauer hat mal erwähnt, es würde abhängig von der Geschwindigkeit bei E-Fahrzeugen andere Wirkungsgrade erzielt. Was hieße das für LKW? Gibt es da beispielsweise für 80 km/h oder 100 km/h signifikante Unterschiede diesbezüglich, also der Wirkungsgrade? Ist da irgendwie ein Optimum, zum Beispiel bei 100, 120 oder 80
km/h? Also der Wirkungsgrad ist abhängig von der Geschwindigkeit und von dem Drehmoment. Und der wird üblicherweise in so einem Diagramm dargestellt, wo man eben auf der Horizontalachse die Geschwindigkeit und vertikal das Drehmoment aufzeigt. Und dann geben sich da so Muscheln. Gar nicht mal so ganz unähnlich wie für Verbrennungsmotoren. Die haben auch solche Muscheldiagramme, nennt man die da sogar tatsächlich. Und was man jetzt macht, ist, dass man sich, wenn man einen neuen Motor für einen LKW oder auch für einen PKW auslegt, dass man sich den Fahrzyklus vorher genau überlegt. Das heißt, man nimmt jetzt dieses Diagramm und trägt da ein, was sind denn die Betriebspunkte, Drehzahl, Drehmoment, in denen man diesen dieses Fahrzeug die meiste Zeit betreibt. Zum Beispiel bei 80 und dem Drehmoment und bei 100 und dem oder 90 und dem Drehmoment. Und dann optimiert man die Auslegung des Motors so, dass bei den Punkten, an denen der häufigste Betrieb ist, gleichzeitig auch der beste Wirkungsgrad ist. So rum wird das gemacht. Also der Motor wird so ausgelegt, dass er in den häufigst benutzten Betriebspunkten den besten Wirkungsgrad hat.
Also ganz blöde mal gesagt, die E-Auto-Motoren sind völlig anders als die E-Lkw-Motoren. Nicht nur in der Skalierung, in der Größe, sondern eben auch in diesem Setup, wie die Windungen dort gelegt sind, oder wie?
Ja, definitiv ja. Da sind die anders. Aber es ist nochmal, es ist von der grundsätzlichen Elektromagnetik das gleiche Funktionsprinzip. Anders ist das Kühlsystem, anders sind die Auslegungen in Bezug auf wie viel Kupfer habe ich, wie viel Magnetfluss habe ich und Luftspalt, Magnetfluss und solche Sachen. Das wird dann geändert. Wenn man erstmal konkretisiert, ne? Beim Pkw sagte ich ja, Drehzahl, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Sportwagen, der geht dann bis 250, normaleres Auto irgendwie bis 160, 180. Aber meistens fahre ich ja nicht mit der Geschwindigkeit, sondern typisch fahre ich in der Stadt mit 30 oder höchstens 40, 50, mit Landstraße mal mit 80 und auf der Autobahn fährt man ja meist auch nur mit 100, 120. Und das heißt, er wird tatsächlich auch für diese Geschwindigkeiten optimiert. Wenn man dann meint, man muss mal 250 fahren, dann ist er da überhaupt nicht mehr optimal. Der kann das auch mit hoher Performance, wenn man ein entsprechendes Auto kauft. Aber das ist kein Betriebspunkt, auf den, ja, Porsche natürlich vielleicht schon, aber ein konventioneller Autohersteller einen besonderen Wert legt. Das heißt, der Schwerpunkt bei den PKWs liegt so im mittleren Drehzahlbereich. Bei LKWs ist das anders. Die sind von vornherein nur so ausgelegt, dass sie, sagte ich ja eben, 100 km/h, 110, 120 km/h können. Und der Schwerpunkt liegt dann tatsächlich bei den 80, 90, die sie dauernd fahren.
Über die Kühlsysteme, da können wir später nochmal drüber sprechen. Jetzt haben wir hier eine Zuschrift von Timo Brandner per E-Mail. Der fragt, wie sehen denn mögliche Motorarchitekturen und Kombinationen in E-Lkw aus? Jetzt mal fernab des Motors, sondern quasi die Kombination, dass man mehrere Motoren auch an verschiedene Stellen im Fahrzeug platziert.
Ja, es gibt ja diese Achse da mit dem Doppelantrieb und dem Summationsgetriebe. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wo das ursprünglich motiviert wurde in der Entwicklung. Ich vermute, dann hat man irgendwann gesagt, naja, wenn die Motoren zu leistungsfähig werden, dann haben wir zu hohes Gewicht bei so einem E-Motor, können wir es vielleicht auch nicht mehr gut herstellen auf unseren Anlagen. Ich würde aber sagen, da ist erstmal fundamental kein wesentlicher Unterschied zwischen PKWs und LKWs. Auch bei PKWs habe ich ja bei den höherwertigen Fahrzeugen dann zwei Motoren drin. Die gehen dann typischerweise auf unterschiedliche Achsen, kann man bei LKWs genauso machen. Man kann bei LKWs Radnahantriebe haben, also zwei, einer links, einer rechts aufs Rad. Man kann auch einen Zentralantrieb haben, da gibt's alles. Das hängt, wie gesagt, von vielen Randbedingungen ab. Nicht zuletzt auch von dem, was der Hersteller dieser Antriebe dann in seiner Fertigung abbilden kann.
Sie sprechen gerade über diese zwei Motorkonzeption von dem Iveco S-E-Way und noch ein paar anderen Herstellern. Jetzt springen wir aber nochmal zurück zu diesen ganz grundsätzlichen Motorarten, Permanent-Synchronmaschine und Asynchronmaschine für E-Trucks. Hier fragt Gerlinger B. auf YouTube, wie viel Dynamik seht ihr bei der Auswahl bezüglich PSM und ASM für E-Trucks? Ist das komplett gleich wie bei den E-Autos?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist ein bisschen erstaunlich. Wenn man sich den Markt anguckt, heute gibt es nahezu nur Permanent-Magnet-Synchronmaschinen im Lkw-Bereich. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass diese Motoren sehr viel Leistung brauchen, demzufolge automatisch groß sind. Und das ist immer unangenehm. Und bei Permanent-Magnet-Maschinen hat man einfach die höchste Leistungsdichte, also das kleinste Bauvolumen. Und deswegen ist das sozusagen der Standard. Ich kenne tatsächlich im Moment keinen Lkw, der mit Asynchronmaschinen durch die Gegend fährt. Die fahren alle mit PM-Maschinen. Es mag aber welche geben, die ich nicht kenne. Wenn man sich jetzt mal ganz grundsätzlich, unabhängig von der Baugröße, das Betriebsverhalten anguckt, hatte ich ja eben schon mal gesagt, LKWs fahren die meiste Zeit mit höher Leistung und Höchstgeschwindigkeit, die ja eh nur 80, 90 ist, dann ist die Asynchronmaschine in einem solchen Umfeld eigentlich die bessere Wahl, weil die Permanentmagnetmaschine dort in der Feldschwächung üblicherweise betrieben wird und die Feldschwächung bei der Permanentmagnetmaschine muss aktiv hergestellt werden durch einen D-Strom. Und der verursacht ein bisschen zusätzliche Verluste. Aber es hat sich wohl offensichtlich doch in der Optimierung gezeigt, dass das am Ende des Tages mit der PM-Maschine der bessere Kompromiss ist. Also das ist heute der Standard.
Dann haben wir uns zwei Fragen zur Rekuperation erreicht. Und zwar erstmal von Jenna. Sie hat auf Englisch geschrieben, ich übersetze das mal gerade. Wenn die Rekuperation für E-Trucks denn so wichtig ist, wäre es dann nicht smart, nur auf synchrone Maschinen zu setzen?
Macht man ja. Aber man kann mit asynchronen Maschinen genauso rekuperieren. Das ist jetzt nicht das ist nicht der große Unterschied. Aber man macht es ja. Man nimmt ja permanent magnetsynchronen Maschinen, ja.
Können Sie da vielleicht den Hintergrund nochmal erklären? Warum haben diese beiden Motorarten jetzt unterschiedliche Ansätze beim Rekuperieren?
Haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Also ich hatte vorhin das Kennfeld so ein bisschen angedeutet. Also Drehzahl nach rechts und Drehmoment nach oben. Und wenn man rekuperiert, geht das Drehmoment halt nach unten, wird negativ. Dann kriegt man eben elektrische Energie aus dem Motor zurück. Und die Wirkungsgrad-Kennfelder, die man dann bekommt im Motor und Rekuperationsbetrieb, die sind fast identisch. Sind nicht exakt identisch, gibt es ein paar Unterschiede, aber das ist nahezu, wenn man ein bisschen weiter weg geht, sieht man gar keinen Unterschied mehr. Das heißt also, dass fürs Antreiben gilt auch fürs Rekuperieren.
Dann hat Nico auf YouTube eine Frage eigentlich an den Elektro-Trucker Tobias Wagner gestellt. Mit 500 Kilowatt rekuperieren, hast du dich da nicht vertan? 500 Kilowatt klingt utopisch hoch. Wie kommentieren Sie das?
Nö. Bei der Rekuperation ist ja immer die Frage, erstens, was kann der Motor und zweitens, was kann die Batterie? So, wenn ich jetzt einen PKW habe mit 200 Kilowatt Antriebsleistung, um einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, dann kann ich natürlich nicht mit 500 Kilowatt rekuperieren. Das macht er nicht allzu lange mit. Ne? Wenn ich einen LKW-Antrieb habe mit 500 Kilowatt Dauerleistung oder 480 oder so, das ist durchaus üblich, dann kann ich 500 Kilowatt rekuperieren den ganzen Tag. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. So, die zweite Frage ist die Batterie auch da. Ne? Wenn ich im PKW-Bereich eine Batterie habe von, sagen wir von mir aus, 50 Kilowattstunden und ich will mit 500 kW rekuperieren, dann wären das 10C. Das geht nicht. Da geht die Batterie in Rauch auf. Also das kann man nicht machen. Wenn ich aber einen Truck habe, da werden ja heute Batterien eingebaut, 500 Kilowattstunden, 6, 7, 800. Jetzt habe ich einen gesehen, Designwerke in der Schweiz, die gehen bis 1000 Kilowattstunden. Da bin ich ja bei 500 Kilowatt Rekuperationsleistung gerade mal bei einem bis vielleicht sogar einem halben C. Ich hoffe, C-Rate ist bekannt, können wir sonst auch noch ein bisschen erklären. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, wenn ich große Batterien habe und große Motorleistungen habe, dann kann ich auch mit hoher Leistung rekuperieren. Also das halte ich für absolut realistisch.
Dann widmen wir uns mal Matthias Helmbrecht. Der hat uns eine E-Mail geschrieben, noch nicht direkt an Sie, aber wir geben diese Frage einfach mal weiter an Sie. Er schreibt, hast du Infos darüber, welche E-Maschinen konkret europäischen E-Lkw-Hersteller, MAN, Mercedes oder Daimler Truck, Iveco, Designwerk oder Volvo, heute in ihre Fahrzeuge einbauen? Also Herr Doppelbauer, woher kommen diese E-Maschinen eigentlich? Sie haben gerade gesagt, das sind überwiegend PSM-Maschinen. Wie sehen die aus und vor allem, wie groß dimensioniert sind die eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen?
Die kommen überwiegend von europäischen Zulieferern, die üblichen Verdächtigen. ZF zum Beispiel macht solche Maschinen, aber auch andere. Ich vermute, dass die Hersteller der Trucks die teilweise auch selber machen. Da bin ich aber nicht im Bilde, muss ich ehrlich sagen. Und die sehen halt aus, wie elektrische Maschinen aussehen. Das ist ein großer, runder Stahlzylinder. Sie sind halt größer, weil sie mehr Leistung können. Irgendwie sowas, ne? Vom Durchmesser, von der Länge. Aber da ist ansonsten auch nichts anderes dran als ein PKW-Maschine. Es ist halt alles ein bisschen größer.
Ja, Herr Doppelbauer, Sie haben ja im letzten Podcast davon gesprochen, dass die Produktionstechnik von Elektromotoren sich mehr oder weniger nur noch um die Kosten, also den Preis dann am Ende dreht. Jetzt ist das natürlich bei unserem Podcast hier auch immer ein Dauerthema, sind die Batteriezellpreise gerade. Da haben wir ja eine Halbierung der Preise in den letzten 24 Monaten so ungefähr gesehen, also wahnsinnige Preisstürze. Wie sieht das denn bei den E-Maschinen aus? Purzeln da im Moment auch so die Preise?
Nicht annähernd so sehr wie bei Batterien. Der Grund ist, oder die Gründe sind, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehbar. Bei Batterien habe ich zum einen noch einen viel weniger ausgefahrenen Produktionsprozess. Das heißt, die Produktion selber kann man noch viel mehr optimieren und der Anteil der Herstellkosten am Gesamtpreis ist ein höherer, sodass man da auch noch wiederum mehr Potenzial hat. Außerdem sind die Materialien, die man in so einer Batterie drin hat, natürlich auch Materialien, die man in der Vergangenheit, Lithium zum Beispiel, gar nicht annähernd in den Mengen brauchte, wie man sie heute braucht. Das heißt, da werden kontinuierlich neue Abbaustätten geöffnet und neue Quellen erschlossen und da gehen auch die Materialpreise mehr oder weniger runter, sodass da entsprechend Potenzial zur Preissenkung bestehen. Bei E-Motoren ist es anders. Der Anteil von den Fertigungskosten am Gesamtpreis eines E-Motors ist deutlich geringer als bei einer Batterie. Das heißt, durch Produktionsoptimierung habe ich von vornherein weniger Potenzial. Und die Materialien, die ich in E-Motoren einsetze, das ist im Wesentlichen Kupfer und Stahl, die gibt's ewig und die Materialpreise werden jetzt nicht schlagartig sich drastisch bewegen, weil wir plötzlich mehr E-Motoren für Autos oder für LKWs brauchen. Tatsächlich ist der Kupfer und auch der Stahlanteil, der jetzt in solche Automotoren reingeht, wenn man den Gesamtmarkt im Stahl sich anschaut oder den Gesamtmarkt im Kupfer sich anschaut, gar nicht groß relevant. Also das hat gar nicht einen wesentlichen Einfluss auf die Preisentwicklung da auf dem Markt. Also es wird runtergehen, ja, aber ich glaube, da sind wir nicht weit entfernt von dem, was möglich ist, anders als bei Batterien.
Die nächste Frage kommt von einem User, der nennt sich G-Town auf YouTube. Er oder sie fragt, als wenn wir in Deutschland wirklich E-Lkw herstellen könnten, spätestens wenn die chinesischen Trucks nach D-Land kommen, da platzt dieser Traum. Jetzt mal vielleicht fernab der Elektromotoren. Herr Doppelbauer, glauben Sie, dass wir in naher Zukunft auch ja sehr viele Importe von E-Lkw aus Fernost sehen, ähnlich wie bei den E-Autos?
Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht, schlicht und ergreifend. Im Moment ist der europäische Markt im Wesentlichen geprägt durch europäische Hersteller. Daimler Truck ist ja weltweit der größte Truckhersteller und Volvo ist, glaube ich, am dritten Platz. Aber am zweiten Platz ist dann schon ein Chinese, der meines Glauben heißt nicht Wissen, in Europa im Moment keine Rolle spielt. Und insofern kann man sich schon die Frage stellen, wenn der sich mal entschließt, mit Macht den europäischen Markt anzugreifen, was wird dann passieren? Aber da fühle ich mich jetzt nicht berufen, da irgendwelche kompetenten Aussagen zu treffen. Da müsste man einen Marktforscher fragen, das weiß ich nicht.
Dann haben uns noch zwei Fragen erreicht zum Thema E-Achse. Und zwar einmal von Volker Jensen per E-Mail hat er gefragt oder auch geschrieben, bisher habe ich bei der E-Mobilität nur an das Laden, die Batterie und die E-Maschine gedacht. Die Ingenieurskunst rund um die E-Achse habe ich völlig unterschätzt. Und dann passend dazu von Sandro auf YouTube, wie kompliziert ist das, also die Entwicklung der E-Achse? Können Sie da vielleicht auch nochmal ganz allgemein so für alle, die da noch nicht so drinstecken, E-Achse, was ist das, worum geht's da? Genau, warum ist das so kompliziert, die Entwicklung?
Ja, also eine E-Achse, was ist eine E-Achse? Das ist im Prinzip eine Gesamtkomponente, eine Einheit, eine mechatronische Einheit. Da steckt ganz viel Mechanik drin, die Aufhängung, die beiden Motoren oder der eine Motor, je nachdem, wie es ausgelegt ist, das Getriebe steckt da drin, Leistungselektronik bis hin zu den Rädern. Also im Prinzip kann also ein LKW-Hersteller so eine E-Achse bei einem Zulieferer kaufen, kann die dann nehmen, unter seinen Truck drunter schrauben und dann fährt er. Ein bisschen vereinfacht. Warum ist das so aufwendig? Warum ist das so schwierig? Weil man da alle möglichen gemeinsamen Entwicklungen und Abstimmungen machen muss. Denn der Motor erzeugt ja Vibrationen, der hat Schwingfrequenzen, Eigenfrequenzen, die Achse hat vielfältigste Eigenfrequenzen, das muss alles übereinander gebracht werden, dass das dann nicht zu Geräuschen und Vibrationen hinterher kommt in Summe. Da muss man sehr viel im Verbund arbeiten. Da haben die Ingenieure erst in den letzten Jahren angefangen, sich dran zu gewöhnen. Ich bin ja in Karlsruhe auch sehr begeistert zum Thema Mechatronik, begleite auch diesen Studiengang Mechatronik und Informationstechnik in Karlsruhe. Und das ist ein zutiefst mechatronisches Problem, so eine E-Achse auf die Beine zu stellen. Und das ist eine Herausforderung, keine Frage.
Ja, ganz interessant. Würden Sie sagen, diese Entwicklung der E-Achsen ganz grundsätzlich ist jetzt auch wieder Kernbestandteil und vielleicht nicht unbedingt das Geschäftsfeld eines Zulieferers für die großen OEMs, für die Volkswagens, für die Daimler und BMW. Machen die das alle selber oder kaufen sie es dann doch noch von ZF auch perspektivisch in Zukunft zu? Man könnte ja meinen, das wäre ja so eine Art Lock-in-Effekt, wenn man das dauerhaft von außen bezieht, dann geht die Entwicklung auch dort weiter und wird vielleicht ein bisschen verhindern, dass man selber dann Know-how anhäuft.
Also man muss zunächst mal verstehen, das ist im Truck-Geschäft doch deutlich anders als im Pkw-Geschäft. Im Pkw-Geschäft gibt es diese fertigen E-Achsen, die ich mir irgendwo kaufen kann und dann nur noch unter meinen Pkw schraube. Die gibt es kaum. Ich will jetzt nicht sagen gar nicht, weil da gibt es bestimmt dann wieder eine Ausnahme, aber es ist so gut wie gar nicht. Während das im Truck-Bereich, vor allem bei den kleineren Truck-Herstellern, doch durchaus üblich ist. Das hat auch was mit Stückzahlen zu tun und Entwicklungsaufwänden zu tun. Die Stückzahlen im Lkw-Bereich sind natürlich viel, viel kleiner als im Pkw-Bereich. Gleichzeitig habe ich im Lkw-Bereich auch kleinere Hersteller, die Also Lkw-Hersteller, die sich dann mehr konzentrieren auf das Chassis und die Fahrerkabine und vielleicht auch auf Sonderlösungen. Dann habe ich halt irgendwelche Aufsätze für Mülltransport etc. pp. Und die haben weder Kapazität noch Interesse, solche E-Achsen selber zu entwickeln. Die kaufen die zu. Und deswegen gibt es große Zulieferer, ich sagte ja vorhin schon mal einen Namen, die auch E-Achsen machen. Es gibt aber auch durchaus größere Hersteller, die sich vollständig konzentriert haben auf die Herstellung von elektrischen Achsen für LKWs. In Nordrhein-Westfalen gibt es einen großen Hersteller, der macht nur sowas. Und dann kann man solche LKW-Achsen da kaufen. Also ich glaube, dieser Unterschied wird auch bei den elektrischen LKW-Achsen in Zukunft bestehen bleiben. Das ist nicht nur ein Spezifikum für die verbrennungsmotorischen Achsen.
Sie haben vorhin schon mal über dieses Zwei-Elektromotor-Konzept von Iveco S-E-Way gesprochen. Man muss sich das so vorstellen, da sind zwei Elektromotoren an der Achse direkt sozusagen angeflanscht, wenn man so will. Dieter Becker fragt auf YouTube, welche Alternativen gibt es denn jetzt eigentlich zu der Platzierung von zwei Elektromotoren an dieser Achse dran? Also jetzt mal für E-LKWs perspektivisch gesprochen, welche Alternativen sind da überhaupt im Raum?
Naja, erstmal die natürliche Lösung wäre, ich mache einen Motor, der ist dann entsprechend größer. Da ist die Frage, ob ich das will, ob meine Produktion überhaupt in der Lage ist, solche großen E-Motoren zu bauen. Und die zweite Alternative wäre, ich mache zwei Motoren, die ich aber nicht über ein Summationsgetriebe auf eine Achse bringe, sondern ich habe jeweils pro Rad einen Motor, die aber mechanisch dann nicht mehr verbunden sind. Das wiederum setzt aber voraus, dass ich eine entsprechende Software habe, eine entsprechende Regelung habe, dass die beiden Motoren auch schön miteinander laufen und der LKW nicht plötzlich um die Kurve fährt, wenn er nicht soll, weil der eine schneller wird als der andere. Kann man alles machen, wird im Pkw-Bereich auch alles gemacht, aber ich bin wieder bei der Aussage, die ich eben hatte. Es muss beim LKW total robust sein, es muss total zuverlässig sein. Wir müssen da 1 Million Kilometer mit abspulen oder bestenfalls 2. Und ich habe bei weitem nicht die Stückzahlen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, gut, da schmeißen wir nochmal 20 Mannjahre Entwicklungsarbeit drauf, hinterher baue ich ja 1 Million davon. Das mache ich halt einfach nicht. Ich baue da vielleicht nur ein paar Tausend davon. Und dann sieht die Situation anders aus. Ne?
Dann hat uns noch eine Frage erreicht von Sascha Thielke auf YouTube. Er fragt, eine Sache hätte mich noch wahnsinnig interessiert. Was ist der Grund dafür, warum die 800-Volt-Architektur sogar schädlich für die Effizienz des Elektromotors ist? Wie viel macht das genau aus?
Also, dass sie schädlich ist, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert. Ich weiß nicht, ob ich das damals im Podcast auch vielleicht nicht ins richtige Licht gesetzt habe. Aber ich kann ja mal erklären, was der Hintergrund ist. Es ist relativ leicht zu verstehen. Wenn ich einen Motor habe, dann sind die äußeren Abmessungen, also sein Durchmesser und seine Länge, das Ding ist ja ein Zylinder am Ende des Tages, meistens vorgegeben durch das Chassis, wo ich das einbauen will und die Leistung, die ich haben will und das, was der Wettbewerb macht. Dann kriege ich das, das ist so die allererste Designvorgabe, so dick darf das Ding sein, so lang darf das sein. Und dann mache ich die Auslegung von so einem Motor und bei der Auslegung lege ich dann en Detail aus, wie jetzt der Starter und der Rotor aussieht. Und im Stator habe ich dann die sogenannten Nuten, wo die Wicklungen reinkommen. So, was ist das? Das sind Löcher. Schlicht und ergreifend. Lange Löcher. Und in diese Löcher kommt die Wicklung rein. Das ist Kupfer. Dafür steht mir ein bestimmter Platz zur Verfügung. Und der ist dann gar nicht mehr variabel, sondern das ist dann schon anhand der Rahmenbedingungen vernünftigerweise vorgegeben. Jetzt gehen wir mal in diese Nuten rein, wo das Kupfer drin ist, wo die Drähte drin liegen, simpel formuliert. Und wenn ich jetzt eine höhere Spannung habe, dann brauche ich mehr Isolationsmaterial, einfach einen dickeren Lack. Und irgendwann reicht auch der Lack gar nicht mehr, dann brauche ich irgendwo so ein Papierchen, was ich da drum rumwickle um die Drähte, damit es nicht zu einem Durchschlag kommt. Das heißt, wenn jetzt die Nutenfläche vorgegeben ist und ich gehe immer höher mit der Spannung, und dann brauche ich immer mehr Isolationsmaterial, aber die Fläche ist ja vorgegeben, dann habe ich immer weniger Platz für mein Kupfer. Das heißt, der Widerstand der Wicklung wird immer größer, weil ich immer weniger Kupfer habe und damit gehen die Verluste rauf. Nun muss man allerdings sagen, von 400 Volt auf 800 Volt ist das nicht dramatisch, weil beide Spannungen im Niederspannungsbereich sind und da kommt man mit ungefähr dem gleichen, fast dem gleichen Isolationsmaterial aus. Der Unterschied ist nicht riesig. So richtig kritisch wird das, wenn ich deutlich über 1000 Volt komme. Es gibt ja Motoren mit 5, 6, 7000 Volt. Es gibt Generatoren bis 27.000 Volt. Da tut's dann richtig weh. Da ist dann teilweise in den Nuten nicht der größte Teil auch nicht, aber doch ein sehr großer Teil nur noch Isolationsmaterial. Aber tendenziell ist eben die Aussage so, je höher die Spannung, desto mehr Isolationsmaterial, desto weniger Platz für Kupfer, desto schlechter erstmal der Wirkungsgrad. Aber bis 1000 Volt ist der Effekt klein bis nicht vorhanden.
Verstanden. Nehmen wir das einfach mal so mit. Sprechen wir jetzt mal über dieses neue Megawatt-Charging-System, Schnellladen, Ultraschnellladen für E-LKW. Das steht ja in Deutschland noch relativ am Anfang. Hier kommt eine E-Mail von Ben Zhu, der sagt oder fragt, spätestens mit dem Megawatt-Charging-System über 1 Megawatt Leistung geht meines Erachtens auch ein Zwischenspeichern mit einem großen lokalen Batteriespeicher einher. Ab welcher Leistung braucht eine DC-Ladesäule diese Extra-Batterie?
Das kann man nicht pauschal sagen. Das hängt total davon ab. Also ich fange mal andersrum an. Diese Idee, dass man an Ladesäulen Zwischenspeicher installiert, sodass die Ladesäule über einen längeren Zeitraum relativ gleichmäßig Leistung aus dem Netz bezieht und wenn dann mal ein LKW kommt, man dem auch für ein paar Minuten volle Leistung geben kann, die aber nicht aus dem Netz, sondern aus dem Zwischenspeicher holt. Diese Idee finde ich fantastisch. Die wird auch schon von vielen Unternehmen verfolgt, nebenbei bemerkt. Da kann man auch schon fertige Produkte kaufen. Also das ist tatsächlich nichts mehr, was rein in der Theorie ist. Das kann man heute kaufen. Wir haben am Institut vor einem halben Jahr ein EU-Projekt begleitet, wo wir das sogar gemacht haben. Für Pkw-Laden war das allerdings mit 2 verschiedenen Batterien, eine High-Energy-Batterie und eine High-Power-Batterie. Da haben wir 30, 40 verschiedene Pkws mitgeladen, um zu zeigen, wie das funktionieren kann. Also es ist eine super Idee und es setzt sich durch. Ab welcher Leistung war jetzt die Frage, braucht man das? Das hängt total davon ab, welchen Anschlusspunkt ich habe. Wenn ich da in der Nähe von einem großen Windrad bin beispielsweise, was dann irgendwie 10 Megawatt Leistung hat, 20 Megawatt, es gibt ja heute noch mehr als das, oder in einem Windpark mit 100 Megawatt oder 200 Megawatt, dann interessiert mich das vielleicht nicht so sehr. Wenn ich irgendwo fernab auf dem Lande bin, wo der nächste Generator sehr, sehr weit weg ist, dann interessiert es mich vielleicht brennend. Also das muss man immer individuell am Anschlusspunkt gucken, was da an Leistung zur Verfügung steht und dann kann man das entscheiden, was man braucht.
Dann hat uns die Frage von Rainer S. Erreicht. Er fragt speziell zum E-Auto, nicht zum E-LKW. Vollgas geben mit E-Auto auf Autobahn. Keine Ahnung, was passieren würde, habe ich nie ausprobiert. Wird der echt auf Dauer immer langsamer?
Voll Strom geben wir. Wird er auf Dauer immer langsamer? Nein, der wird nicht immer langsamer. Wie kommen wir jetzt darauf, dass der langsamer wird? Natürlich geht über einen längeren Betriebszeitpunkt, wird die Batterie leer. Und dadurch geht die Spannung ein bisschen zurück und dadurch geht die Spitzenleistung ein bisschen zurück. Aber typischerweise sind die Fahrzeuge so ausgelegt, dass sie ihre Höchstgeschwindigkeit auch bei einer Reduzierung der Spitzenleistung noch halten können. Ob das jetzt bei jedem Auto in jedem Fall gilt, das will ich nicht behauptet haben. Aber mir ist es noch nicht untergekommen, dass die langsamer werden. Ich wüsste auch nicht, warum das systematisch so sein sollte.
Ich glaube, die Frage war in einem Thread, wo es darum ging. Sie hatten, glaube ich, erwähnt, dass sozusagen diese Dauerleistung durch die Kühlung des Elektromotors ein bisschen...
Das ist richtig. Die Spitzenleistung geht zurück innerhalb von 30 Sekunden, einer Minute. Aber die Spitzenleistung brauchen Sie ja nicht bei Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Die Spitzenleistung brauchen Sie beim Beschleunigen. Wenn Sie mit konstanter Höchstgeschwindigkeit fahren, brauchen Sie Spitzenleistung nicht. Also das ist im Dauerleistungsbereich typischerweise. Oder wenn Sie jetzt ein Fahrzeug haben, was sehr weit außen, also 250 fahren kann, Höchstgeschwindigkeit 260, dann mag das sein, dass da auch ein bisschen Spitzenleistung schon drin ist und dass das Ding dann irgendwann auf 220, 210 runterfällt. Das will ich nicht ausschließen, aber so die üblichen Auslegungen, dass die Höchstgeschwindigkeit bei 160 ist, das ist definitiv im Dauerleistungsbereich und da passiert gar nichts.
Ja, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für diese ganzen Fragen. Wenn auch Sie Fragen haben, schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir irgendwann in ein paar Monaten, vielleicht schon ein bisschen früher mal die Chance, nochmal mit Herrn Doppelbauer zu sprechen. Gerne die Fragen in die Kommentare. Kommen wir zur nächsten Frage. Hier fragt No Rooney auf YouTube, sehr, sehr aktiver User. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Kann es wirklich effizient sein, sowohl Ladekabel als auch Batterie und Elektromotor zu kühlen? Wahrscheinlich muss am Ende jede andere Einzelkomponente ebenfalls ein Kühlungssystem bekommen. Hat er recht?
Naja, also ein Ladekabel wird ja heute sowieso völlig unabhängig vom Auto oder LKW gekühlt. Das Ladekabel wird über die Säule gekühlt. Da gibt es keinerlei Verbindung zum Kühlkreislauf des Autos. Im Auto muss ich den Motor kühlen. Ich kühle auch manchmal das Getriebe. und ich muss die Leistungselektronik kühlen und ich muss die Batterie kühlen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Konzepte. Manche Fahrzeuge kühlen tatsächlich alles mit einem Kreislauf. Das kann man machen. Der Tesla macht das, soweit ich weiß, zum Beispiel. Manche Fahrzeuge haben unterschiedliche Kreisläufe. Aus Kostengründen würde ich persönlich glauben, dass das gemeinsame Kühlen sinnvoll ist. Allerdings ist das nicht einfach nur stumpf gemeinsam, so nach dem Motto, naja, da hast du halt einen Kühlmittelstrom, der läuft einfach der Reihe nach durch alles durch. Sondern wenn man das vernünftig macht, dann hat man irgendwo in der Mitte auch noch irgendeinen Kühlverteiler, der dann in der Lage ist, einzelnen Komponenten mehr oder weniger Kühlstrom zu geben, je nachdem, wie warm oder kalt die gerade sind, sodass man das dann auch durchaus verteilen kann. Das ist unter anderem auch ein Konzept, was der Tesla vor einigen Jahren eingeführt hat. Damit kann man das dann ganz gut kontrollieren und steuern. Aber ich bin sicher, bei sehr preiswerten Autos wird man darauf verzichten und wird das tatsächlich so machen, dass man einfach den Kühlmittelstrom der Reihe nach durch alle Komponenten schickt, zuerst durch die heißeste und am Schluss durch die kälteste Komponente und dann geht das auf einen Rückkühler und vorne wieder rein. Beziehungsweise, was es ja auch bei sehr einfachen Autos früher gab, ich hoffe, dass es das heute nicht mehr gibt, weiß ich gar nicht, dass man die Batterie überhaupt nicht kühlt. Das hat verschiedene Nachteile, aber auch das ist ja schon versucht worden, ne?
Vielleicht gehen wir da trotzdem nochmal in die Tiefe. Es gibt ja dieses Vorurteil, Mensch, die Effizienz, die geht total in den Boden, wenn man sämtliche Komponenten irgendwie kühlen muss. Vielleicht gehen wir da nochmal wirklich drauf ein. Wie viel, also geben Sie uns auch mal eine Zahl vielleicht, also wie viel Prozent macht das aus an der gesamten Strommenge, die man tankt? Und am Ende des Tages, naja, gerade wenn man über Megawatt-Charging redet, dann ist das eben doch relativ viel Energie, die dann flöten geht, weil man schnell laden will oder nicht?
Überhaupt nicht. Das ist eine schöne Frage. Können wir mal ein bisschen drauf eingehen. Also zunächst mal stellen wir uns die Frage, warum wird ein Elektromotor so furchtbar heiß, dass man ihn kühlen muss? Und warum ist das so ein riesiges Thema? Und der Doppelbau doch die ganze Zeit behauptet, der Wirkungsgrad ist so gut. Das stimmt doch gar nicht. Machen wir ein schönes Beispiel. Wir nehmen mal einen Elektromotor, das kann ich gut rechnen, mit 200 Kilowatt Leistung. So, wie groß ist so ein Motor? So, ungefähr, ja? Also so ein 10 Liter Eimer, wenn es hochkommt. Jetzt nehmen wir mal an, der Motor hat 95% Wirkungsgrad. Wie viel ist das von 200 kW? Jetzt nicht vollkommen verrechnet, sind das 10 Kilowatt. Das heißt, das sind 3 bis 4 Herdplatten, die da auf voller Pulle laufen im Volumen eines 10-Liter-Eimers. Und nichts davon geht freiwillig, oder fast nichts davon geht freiwillig raus, weil das alles im Inneren von diesem Strahlzylinder entsteht. Ich muss also die Wärme von 3 bis 4 Herdplatten aus einem 10-Liter-Eimer rauskühlen und habe immer noch 95% Wirkungsgrad. Das ist eine Herausforderung und deswegen, das ist bei Verbrennungsmotoren übrigens bei weitem nicht so, da geht ja der größte Teil der Wärme durch den Auspuff. Das ist eine Herausforderung und deswegen ist dieses Thema Kühlen eine solche riesige Schwierigkeit bei elektrischen Antrieben. So, die zweite Frage war beim Laden. Wieso ist denn das effizient an der Schnellladestation zu laden, wenn man da solche riesigen Gabel hat, die einen Wassermantel haben und Gott weiß was, ist es nicht viel effizienter, mit kleinerer Leistung zu laden. Und das Überraschende, was man dann feststellt, ist, naja, Energie, und darum geht's uns ja, Energie, ist eben Leistung mal Zeit. Ich habe an einer Schnellladesäule natürlich auch sehr hohe Verluste. Eine hohe Verlustleistung, muss man jetzt präzise sagen. Aber die habe ich eben auch nur ein paar Minuten, solange der Ladevorgang läuft. Da gibt es ein paar ganz interessante Untersuchungen vom ADAC. Die messen das ja immer fleißig mit bei ihren Autos. Und die stellen fest, wenn man an so einer Schnellladesäule lädt, Wasserkühlung hin oder her, dann kommt man irgendwie so mit 10% Verlusten durch die Tür. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber so in der Größenordnung. Wenn man an einer Wallbox lädt, zu Hause mit 11 kW, viel weniger, dann können die Verluste höher sein. Und wenn man auf Schuko lädt, 2,3 Kilowatt, dann sind die Verluste deutlich höher. Natürlich nicht die Verlustleistung, aber die Energie, weil da lädt man ja dann 20, 30 Stunden an so einer Schokodose, das ist richtig schlecht. Ganz generell kann man sagen, in der Elektrotechnik, je größer die Maschinen werden, ich spreche davon Generatoren, E-Maschinen, alles. Je größer das wird, auch Transformatoren, umso besser werden die Wirkungsgrade. Wir sprechen bei den Großkraftwerken, den thermischen Kraftwerken heute von Wirkungsgraden, da sprechen wir um 98, 99% Wirkungsgrad. Trotzdem ist die Verlustleistung gigantisch, weil ja die Gesamtleistung des Antriebs oder Generators entsprechend hoch ist. und dann muss man auch entsprechend kühlen. Aber man darf eben Leistung und Energie nicht durcheinander bringen. Diese hohe Leistung wird nur über eine kurze Zeit benötigt.
Ja, wir haben vom Elektro-Trucker Tobias Wagner erfahren letztes Mal, dass es früher E-Autos gab mit Schaltgetriebe, zum Beispiel den Porsche Taycan. Erklären Sie uns doch mal bitte, wie hat das denn funktioniert? Wie ist das technisch genau aufgebaut?
Ja, den Taycan gibt's ja heute noch und es kommt jetzt, glaube ich, vom Daimler auch noch Fahrzeuge raus mit einem umschaltbaren Getriebe. Das ist im Grundsatz technisch genauso aufgebaut wie beim Verbrennungsmotor, wobei man natürlich dann bei E-Autos üblicherweise bestenfalls 2 Schaltstufen hat und nicht 7, 8, 9 wie in solchen Automatikwandlern. Und natürlich versucht man da auch, einen Wandler braucht man natürlich auch nicht, weil der E-Motor kann ja ab Null-Drehzahl-Drehmoment erzeugen. Das heißt, es ist also wandlerfreie Getriebe. Außerdem kann man die Getriebe über den E-Motor synchronisieren. Das heißt also, solche Synchronisierungseinrichtungen braucht man auch nicht. Man kann ja den E-Motor winkelgenau steuern, sodass das Einkuppeln und Auskuppeln dann völlig harmlos funktioniert. Und man versucht dann natürlich, die Verluste auch zu minimieren. Also das sind relativ aufwendige Konstruktionen oder knifflige Konstruktionen, die dann entsprechend nicht mehr mit einer Vorgelegewelle arbeiten und solche Sachen. Das ist alles passé, sondern relativ direkt dann mit hohem Wirkungsgrad, aber dennoch schon über mehrere Stufen dann die Wandlung machen.
Herr Doppelbauer, herzlichen Dank wieder für Ihre Expertise und die tollen Einschätzungen, die Sie uns gegeben haben. Liebes Publikum, vielen Dank auch an Sie für die ganzen tollen Fragen, die Sie uns stellen. Sehr, sehr kompetente Fragen, die wir hier immer dann jetzt auswählen konnten und Herrn Doppelbauer stellen konnten. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss, auch von mir.